Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 9. August. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Wir sprechen heute über das Wetter, genauer gesagt über den Regen. Eigentlich müsste es Boden und Natur ja total gut gehen. Dieser Sommer ist ja schon ein ziemlicher Regenreinfall. So ganz einfach ist das aber nicht. Wir sprechen drüber und es gibt eine dicke Baustelle in der Altstadt. Was wird da eigentlich gemacht und ja, welche Einschränkungen gibt es für Kunden? Darüber sprechen wir auch, aber erst gleich nach dem kurzen Nachrichtenüberblick. Baustelle bei der Bahn. Zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel gibt es Bauarbeiten an den Gleisen, genauer gesagt an einer Brücke. Das bedeutet natürlich Stress für Bahnfahrer. Die Linien RB43, RB32 und RE3 sind betroffen. Dieses Wochenende und das Wochenende danach fahren RE32 und RB43 nicht zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Bövinghausen. Gerade abends kann es aber noch weitere Einschränkungen geben. Es gibt Schienenersatzverkehr und alles im Überblick verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Tote Fische. Im Brunosee zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel treiben im Moment hunderte tote Fische. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es zu wenig Sauerstoff im Wasser gab. Das kann passieren, wenn es ziemlich warm ist und es dann auch noch viele Algen gibt. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, wenn ihr da mit eurem Hund oder so spazieren geht, dass das Wasser giftig ist. Daran liegt es jetzt nicht. Im Gefängnis gestorben. Der Mörder von Nicole Denise Schaller ist tot. 1993 wurde die 16-jährige Nicole Denise Schaller auf dem Weg nach Hause umgebracht, ganz in der Nähe von Castrop-Rauxel im Dortmunder Westen. Lange konnte man den Fall nicht lösen, doch 2018 konnte man dank einer neuen DNA-Technik den Mörder von Nicole Denise Schaller fassen. Der Castrop-Rauxler Ralf H. wurde festgenommen und 2021 wegen Mordes verurteilt. Jetzt ist er in der Haft gestorben. Als ich am Donnerstag zur Arbeit gekommen bin, so von der oberen Münsterstraße Richtung Altstadt, da habe ich mich so ein bisschen erschrocken und gesehen, diese riesige Baustelle mitten in der Altstadt und dachte schon so, haben wir darüber berichtet? Und ja, wir haben darüber berichtet, aber nicht ich, sondern mein Kollege Luca Füllgraf, der jetzt neben mir steht. Luca, erklär doch mir mal, was ist das für eine Baustelle, was wird da gemacht?
Wir haben davon erfahren von zwei Markthändlerinnen, die haben uns gesagt, hier wird irgendwas mit der Straße gemacht. Da haben wir natürlich nachgefragt, wir haben bei der Telekom nachgefragt, ob es irgendwie Glasfaser ist. Dann habe ich bei Westnetz nachgefragt und da sagte man mir, es geht um Strom. Es sollen Stromanschlüsse für die Altstadt gelegt werden, es kommt ein neuer Verteilerkasten. Deswegen müsste man die Münsterstraße aufreißen, ungefähr oben vom Wiesenkamp bis zum Lambertusplatz.
Okay, und wie lange soll das alles gehen?
3 Wochen sind angesetzt. Es war jetzt allerdings schon so, eigentlich sollte es Dienstag beginnen, jetzt war es Donnerstag. Ich weiß nicht, ob diese 2 Tage zwingend hinten rangehangen werden oder ob es sowieso vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen länger geht, aber 3 Wochen sind angesetzt.
Okay, 3 Wochen. Bleibt die Baustelle denn die ganze Zeit da, wo sie jetzt ist? Also sie ist jetzt da in diesem Streifen, aber manchmal hat man das ja, dass sich Baustellen bewegen, wie zum Beispiel gerade oben an der B235.
Also sie bleibt auf jeden Fall auf der Seite von der Straße. Ich glaube auch nicht, dass sie noch ganz viel bewegt wird. Allerdings sieht es heute auch schon wieder ein bisschen anders aus als gestern, weil man da jetzt ein bisschen besser passieren kann. Vorher war das ja so eine ganz lange Baustelle. Jetzt ist die zweigeteilt, eine kleine Seite, eine große Seite. Also ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest in diesem Rahmen sich immer bewegt.
Die Baustelle, die hat ja auch noch andere Folgen, nämlich für, jetzt muss man mal überlegen, was ist da eigentlich sonst? Markt ist da ganz oft. Und jetzt sind am Donnerstag, war Luca Füllgraf nicht alleine auf dem Markt, sondern er hat unsere Praktikantin Laura mitgenommen und die steht jetzt hinterm Mikro. Hallo Laura, schön, dass du im Podcast dabei bist.
Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf.
Ja, natürlich. Und du hast mit den Leuten gesprochen, die da eingekauft haben, weil, ja, was bedeutet die Baustelle für die?
Ganz genau. Also einige der Stände, zum Beispiel der Wild- und Geflügelstand, aber auch der Fischstand, sind jetzt von der Münsterstraße auf den Marktplatz verlegt worden. Und das haben nicht so ganz alle mitbekommen. Und dadurch gab es ein paar Verwirrungen, gerade am ersten Markttag. Donnerstag war jetzt der erste Tag, wo der Markt umgestellt wurde. Und das war jetzt so das erste Mal, dass die Kunden das halt erlebt haben. Das wird jetzt in den nächsten 3 Wochen noch häufiger passieren, immer dienstags, donnerstags und samstags.
Und wie haben die Kunden reagiert, mit denen ihr gesprochen habt? Waren die verständnisvoll? Waren die irgendwie sauer? Wie war da so die Stimmung unter den Kunden?
Also ich würde sagen, sauer war da keiner, aber es gab ein paar besonders ältere Kunden, die waren einfach ein bisschen verwirrt. Ein paar haben vermutet, zum Beispiel der Fischstand sei eigentlich im Urlaub. Eine Kundin hatte auch gesagt, wenn sie den nicht gefunden hat, dann wäre sie jetzt eigentlich auch nach Hause gefahren, hätte kein anderer Kunde ihr mitgeteilt, wo der denn jetzt ist. Und ja, aber es gibt auch andere Meinungen. Ein paar haben gesagt, man bekommt das dann eben doch irgendwie mit. Also ob das jetzt durch andere Kunden ist oder durch die anderen Markthändler, die zum Beispiel jetzt an der Stelle stehen, wo der Fisch dann vorher gestanden hat. Die sind dann so ein kleiner Wegweiser für manche verwirrten Kunden.
Und wie kommt das bei den Markthändlern selbst an? Es gibt ja in Castrop-Rauxel ganz große, lange Diskussionen darüber, wo der Markt zu stehen hat, auf dem Marktplatz oder in der Altstadt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere doch ein bisschen damit hadert, jetzt ganz woanders zu stehen.
Ja, also zum Beispiel der Wild- und Geflügelstand, der steht sonst sehr zentral an der Münsterstraße gegenüber von so ein paar Läden, wo dann noch immer mal ein bisschen Laufkundschaft vorbeikommt. Und mittlerweile ist es jetzt so, sie stehen ganz am Ende der Straße und ganz am Ende vom Marktplatz quasi. Und dadurch, dass sie auch keine Schilder richtig rausstellen dürfen, um die Rettungsgasse freizuhalten, kommen dort kaum Laufkundschaft mehr vorbei. Und viele denken, der Markt ist dort überhaupt schon vorbei. Und sie hat ja gesagt, sie muss sich sehr auf Stammkunden verlassen, die mitbekommen haben, wo sie jetzt sind oder halt einfach nach ihnen suchen.
Okay, also ich fasse mal zusammen, so im Großen und Ganzen mit ein paar Verwirrungen und vielleicht auch dem ein oder anderen Markthändler, der mit seinem neuen Standort jetzt nicht so zufrieden ist, läuft das eigentlich ganz gut, richtig?
Ja, das kommt drauf an. Also zum Beispiel einer der Händler ist eigentlich nur ein paar Meter weitergezogen und das ist die Fleischerei Borg. Aber durch die Baustelle, die eben jetzt große Teile dieser Straße einnimmt, können sie samstags gar nicht mehr kommen, weil sie normalerweise mit einem größeren Wagen kommen und der passt jetzt nicht mehr durch.
Oh, das heißt, die Marktkunden müssen auf die Fleischerei Borg jetzt verzichten?
Ja, jedenfalls samstags. Also dienstags und donnerstags ist es möglich, mit einem kleineren Wagen zu kommen, der passt da noch durch, von der anderen Seite auch. Aber samstags müssen die Leute jetzt leider darauf verzichten.
Okay, also bisschen schlechte Nachrichten, aber es sind ja auch nur wahrscheinlich ungefähr 3 Wochen, die das Ganze geht.
Ja, genau. Das ist jetzt halt eben die Hoffnung, dass es dann bald wieder vorbei ist und auch bis dahin sich die Kunden ein bisschen dran gewöhnt haben und die Stände auch finden.
Eine Liste mit den Markthändlern, wo die jetzt stehen, wo die hingezogen sind, die findet ihr auch nochmal in dem Artikel, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Vielen Dank, Laura. Vielen Dank, Luca.
Dankeschön.
Neben mir im Studio, da steht jetzt immer noch mein Kollege Luca Füllgraf. Hi Luca. Wie findest du eigentlich so vom Wetter her diesen Sommer? Wir reden mal über das Wetter.
Schwierig. Also ich fand, es war ein bisschen zu viel Regen und die Tage, an denen es warm war, war es mir persönlich fast schon wieder zu warm. Also es fehlte irgendwie so die gesunde Mitte von, ich weiß nicht, 25 Grad, wo ich sagen würde, angenehm, trocken, schön.
Und wenn es dann 25 Grad ist, wie heute am Freitag, wo wir aufnehmen, sind es glaube ich so um die 25 Grad. Es fühlt sich nicht nach 25 Grad an.
Es sieht auch nicht so aus.
Nee, und es ist so schwül die ganze Zeit und dann wird es aber dann zwischendurch kalt, weil es regnet und so. Ich überlege jeden Morgen, was ich anziehe und so, dann kommt man am Ende an, weil ich könnte vielleicht eine Regenjacke mitnehmen oder auch ein Bikini und aber auch noch eine Fleecejacke, weil wer weiß, wie es noch abends wird.
Ja, die Regenjacke, die habe ich hier im Büro hängen und die ist regelmäßig im Einsatz.
Ja, ich habe auch einen hier hängen. Wie sieht das denn aus, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen? Du hast dir das Ganze ja mal auf der Datenebene angeguckt. Ich würde jetzt wetten, dieser Sommer war so nass wie noch nie und es hat unfassbar viel geregnet und Pflanzen, Bäume, Natur, denen geht's unfassbar geil, weil endlich mal wieder Wasser. Habe ich recht?
Genau das war auch meine Annahme. Also hast du nicht recht. Ich habe angefragt beim Deutschen Wetterdienst, die natürlich das Wetter messen, und auch bei der Emscher Genossenschaft, denn der Deutsche Wetterdienst hat keine Messstation in Castrop-Rauxel, die Emscher Genossenschaft allerdings schon, zumindest was den Niederschlag angeht. Am Pumpwerk in Habinghorst sind die am Messen und sie sagen beide, der Sommer ist nicht besonders nass, nicht besonders feucht, es regnet nicht besonders viel. Zumindest was die absoluten Werte angeht. Der Juni sei unterdurchschnittlich gewesen und zum Juli haben sie sogar gesagt, das war eine kleine Regenpause.
Aber wie kann das denn sein? Es hat doch die ganze, also ich war ja da, es hat die ganze Zeit geregnet. Wie kann das, dass es nicht so zusammenpasst?
Es geht vor allem, glaube ich, um die Intensität. Also es gibt ja zwei Sachen. Häufigkeit, wie oft regnet es, und Intensität, wie stark regnet es, wenn es regnet. Und es gab zum Beispiel im Juli, hat es an allen Tagen geregnet, außer an 8. Also über 20 Regentage in einem Sommermonat, wo man ja jetzt irgendwie nicht von ausgeht unbedingt. Allerdings hätte es zwar jeden Tag geregnet, aber wenn, häufig nur ein bisschen. Also Ich kann mich auch an ein paar Situationen erinnern, wo wir irgendwie redaktionell das aufgegriffen haben. Ich meine, du warst auch einmal live draußen im Starkregen, aber es gab, anders als im letzten Sommer, wo ja teilweise auch die Keller voll liefen, das gab es ja diesen Sommer, glaube ich, nicht.
Nee, zumindest nicht, dass wir das mitbekommen hätten. Also, ja, okay, also es hat, wenn, klar, es hat auch mal ein paar Mal stark geregnet, aber dann halt wahrscheinlich nicht besonders lange, so mal 20 Minuten richtig geplästert und dann hat es nur noch so getröpfelt. Und deswegen erinnert man sich vielleicht dann auch ein bisschen anders.
Und ich glaube, was auch so ein bisschen den Blick falsch werden lässt, ist, wir denken ja immer, es regnet im Sommer gar nicht so viel. Wenn es regnet, ist es vielleicht im Herbst oder im Winter, vielleicht im Frühling, aber ja eigentlich auf keinen Fall im Sommer. Da sagen die Zahlen aber auch was ganz anderes, denn die Sommermonate sind die Monate, in denen es am meisten regnet. Deswegen darf es eigentlich gar nicht verwundern, dass es viel regnet im Sommer.
Ja, gibt ja irgendwie Sinn. Es gewittert viel häufiger dadurch, dass sehr oft heiße und kalte Luft aufeinander trifft. Und wenn man sich anschaut, wie Regen entsteht, also Sonne scheint irgendwie auf eine Wasserfläche, das Wasser verdunstet, eine Wolke bildet sich. Irgendwo muss das ja auch wieder runterregnen. Ne? Im Herbst ist zwar oft bedeckt, aber es bleibt halt auch oft tagelang bedeckt, ohne dass es dann richtig regnet.
Und je heißer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Das heißt, dann steigt das Wasser nach oben und die Wolken sind tendenziell ein bisschen größer oder besser gefüllt. Und wenn es regnet, regnet es eher stärker, als wenn die Temperatur kälter ist.
Also, trotz anderer Annahmen von uns beiden, war das ein trockener Sommer? Wie sieht das denn aus? Da kommen ja immer ganz schnell diese Rufe, das liegt doch bestimmt am Klimawandel. Ist das in dem Fall auch so?
Ja, das kann man durchaus sagen. Also es haben auch die beiden Experten gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Zum einen, es wird wärmer und wir haben ja gerade gelernt, wenn die Luft wärmer ist, kann die auch mehr Regen aufnehmen und es wird tendenziell auch mehr Regen regnen. Das heißt, auch wenn auch das wieder so ein bisschen gegen die Intuition spricht, mehr Regen ist auch eine Folge vom Klimawandel.
Jetzt hast du von den 2 Monaten erzählt, die jetzt trocken waren. Wie sieht's denn auf das ganze Jahr gesehen aus? Ist das ganze Jahr auch so trocken? Also gefühlt ist das ein totales Kackjahr, was das Wetter angeht. Ich würde jetzt wieder tippen, es war ein nasses Jahr, aber ich mache mich schon mal bereit, dass ich nicht recht habe.
Du hast recht dieses Mal. Der Rest des Jahres war sehr nass und folgt auch einem Jahr, nämlich 2023, was auch total nass war. Also da gab es Werte, die gab es seit vielen Jahrzehnten nicht mehr, gerade weil die Jahre 2018 bis 2021 waren ja total dürre Jahre und 2023 war dann erstes Mal wieder ein richtig, richtig nasses Jahr.
Ah, das ist ja dann doch eine gute Nachricht für so Wälder, Böden und so.
Ja, gerade nach diesen trockenen Jahren sagt der Deutsche Wetterdienst, dass es grundsätzlich gut ist. Klar, für alle Pflanzen ist es gut, der Grundwasserspiegel steigt auch wieder an, was gut ist, weil der so ein bisschen abgesackt war durch die vielen trockenen Jahre. Es gibt, in den Wäldern geht es wieder ein bisschen besser, es sind Borkenkäfer zum Beispiel, die dadurch nicht mehr so häufig auftreten, weil die Trockenheit ganz gerne mochten, für die ist es ein Problem, dass es feucht wird. Also es gibt durchaus positive Sachen, die daraus folgen.
Hat es denn jetzt auch, also mal ab davon, dass das natürlich für die Pflanzen nicht so gut ist, wenn es trocken ist, noch andere negative Konsequenzen, dass es jetzt so wenig geregnet hat?
Also Elias Abawi von der Emsfang-Genossenschaft sagte, es wird Folgen geben, die wir uns noch nicht vorstellen können, auf den Klimawandel gesehen. Also klar, es gab in den vergangenen Jahren, wir wissen es aus der Praxis irgendwie, immer mal wieder Keller, die vollgelaufen sind. Und das war auch eher im Sommer der Fall, gerade weil der Boden vorher trocken ist. Das heißt, der kann nicht so viel Wasser aufnehmen und das Wasser muss aber trotzdem irgendwo hinlaufen. Und das waren dann leider unter anderem in den Abwiesen, in der Wanne, immer wieder Keller, in denen das Wasser gelaufen ist.
Ja, da gibt es ja ganz schön viel Streit drum, woran das jetzt wirklich liegt. Da hatte ich mit meinem Kollegen Tobi Weckenbrock auch schon mal drüber gesprochen, in einer der vergangenen ungefähr 90 Podcast-Folgen. Da war der Streitpunkt so ein bisschen, ja, erst seit die Emscher umgebaut wurde, erst dann ist das alles passiert und erst seitdem kommt das Wasser hoch. Die Emscher-Genossenschaft, die sagt aber ja immer wieder, die Kanäle sind breit genug, das kann eigentlich nicht sein. Und jetzt gibt es ganz viel so Beratung für die Hauseigentümer und so. Aber das fällt auch so ein bisschen mit in, welche Folgen hat das Ganze, wie kann man das abfedern? Da wird auf jeden Fall ziemlich viel drüber diskutiert in Kastrop-Rauxel.
Genau, die Emscher-Genossenschaft betont ja auch immer, dass man nie hundertprozentig die Folgen abmildern können wird. Und dass es auch nicht deren Aufgabe wäre, sondern dass die Menschen ja auch zumindest für ihr Grundstück, wenn sie Grundstücksbesitzer sind, irgendwie die Aufgabe haben, für ihr Grundstück vorzusorgen. Er hat immer wieder diese Rücklaufklappen betont, die ganz wichtig sind, damit der Keller nicht vollläuft.
Der Einbau ist aber teilweise auch teuer, ne? Und da kommt es dann an die Diskussion. Was tut denn die Emscher Genossenschaft allgemein gegen Hochwasser? Also wir haben jetzt einen trockenen Sommer, aber der nächste Regensommer kommt ja wahrscheinlich bestimmt.
Also es wurde immer wieder betont, dass die Emscher an sich ganz gut ausgebaut wäre mittlerweile. Das ist ja auch noch nicht schon immer so. Und es gibt in und um Dortmund 23 große Wasserrückhaltebecken, die volllaufen können und dann erstmal Wasser speichern können. Und dann da ist das Wasser ja ganz gut aufgehoben, dann läuft es nicht in die Städte im Idealfall. In Castrop, in Ickern gibt es ja auch ein ganz großes davon. Das ist so ein bisschen deren Projekt, was sie immer hervorheben.
Ja, und das haben wir ja, da warst du noch nicht hier, 2021 beim Hochwasser. Ich erinnere mich, als wäre es 2021 gewesen. Da gab es ein Video von unserem Kollegen Uwe von Schirp, wie der da stand, wie das Wasser so ein bisschen über die Ränder geschwappt ist. Aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft dran, wie er meinte, dieses Rückhaltebecken hier bewahrt gerade Ickern davor abzusaufen, weil das ist wirklich, also bis zum Rand vollgelaufen. Und danach wurde es ja auch nochmal erweitert, weil man gemerkt hat, okay, das reicht vielleicht doch noch nicht so ganz. Also das war damals, hat das Ickern echt davor bewahrt, dass dann noch mehr vollläuft, als sowieso ja immer schon beim Regen der ein oder andere Keller vollläuft.
Ja, ich meine, 7 Millionen volle Badewannen gehen da rein. Also das ist echt eine ganze Menge.
Das kann man sich irgendwie kaum vorstellen, 7 Millionen Badewannen. Krass. Na gut, und pünktlich zum Ende unserer Aufnahme regnet es draußen so ganz leicht nieselig. Also mal wieder regnet es, aber wahrscheinlich nicht genug. Nee. Vielen Dank, Luca.
Gerne.
Am Samstag gibt es ein Festival für alle Metal-Fans in Castrop-Rauxel. An der Waldbühne findet Steel meets Steel statt. Um 14 Uhr ist Einlass, der Eintritt ist frei. Es sind Bands wie The Claymore, Sur Austro oder In Charts dabei. Die Waldbühne ist an der Wartburgstraße 115. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Und ich habe auch noch einen Lesetipp für euch, wenn es am Wochenende mal wieder regnet. Es geht um Kneipen, aber keine Angst, es geht nicht um den Streit um Haus Ö und Gleis 4. Mein Kollege Luca Füllgraf, der ist mal ins Archiv gestiegen und hat die Geschichte der Kneipenszene in Castrop-Rauxel recherchiert. Herausgekommen ist ein wirklich spannender Text über die Kneipenkultur hier bei uns in Castrop-Rauxel. Ich kann ihn euch nur wärmstens empfehlen. Den Artikel findet ihr natürlich auch in den Shownotes, wie alles andere, worüber wir heute gesprochen haben. Damit sind wir am Ende der Podcast-Folge für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ob es regnet oder nicht. Und wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder. Wenn ihr bis dahin auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut doch gerne mal vorbei auf rn.de/castrop. Da haben wir die ganze Woche spannende Updates, Tipps, coole Videos für euch. Also schaut mal rein. Für viele Sachen, da braucht ihr ein RN-Plus-Abo. Aber das könnt ihr im Moment kostengünstig testen. In den ersten 4 Wochen kostet euch das nämlich nur einen Euro. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann hier am Freitag wieder. Bis dahin, Glück auf!